Hallo meine Lieben, hier ist eure Bärbel. Nicht wundern, ihr habt Too Old to Die Young geklickt, das ist richtig, es geht auch gleich los. Ich habe nur vorher noch eine kurze Sache in eigener Mission. Wie viele von euch wissen, veranstalte ich öfter mal zum Welt-AIDS-Tag, der am 1.12. ist, einen Livestream mit meinem Schwerpunktarzt, HIV-Schwerpunktarzt Dr. Ingo Ochlass zusammen, wo wir versuchen, Fragen zu beantworten, die ihr habt rund ums Thema HIV und AIDS, Sex während der Pandemie, was kann die PrEP, was kann sie nicht, was ist überhaupt safe, was ist nicht safe, und dergleichen mehr. Und das machen wir in diesem Jahr auch. Allerdings nehmen wir das dieses Jahr vorher auf, weil wir letztes Jahr so einen Hick, mit der Technik hatten, dass wir uns das nicht nochmal antun wollen. Wir wollen auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, dass ihr den bestmöglichen Stream bekommt, die bestmögliche Aufzeichnung. Und damit wir dabei nicht die Nerven verlieren, nehmen wir das alles vorher auf. Und wir wollen alle eure Fragen beantworten. Rund zum Thema HIV und AIDS, zum Thema Sex während der Pandemie. Es steht ja das Wort Heilung im Raum, dadurch, dass mit der CRISPR-Technologie, wo am Genom ein bisschen rumgeschnippelt wird, da sind jetzt die ersten menschlichen Trials, die ersten menschlichen Versuchsreihen losgegangen. Und das Wort Heilung wird jetzt in den Mund genommen, dass das möglich wäre, eventuell irgendwann in naher Zukunft. Darüber werden wir sprechen, ob das wie immer eine Presseente ist oder ob da tatsächlich was dran sein könnte. Und all eure Fragen könnt ihr uns stellen. Es gibt keine blöden Fragen, nur Sachen, die wir zu blöd sind, um sie zu beantworten. Insofern, hey, schickt uns eure Fragen an fragbarbie@gmail.com und wir werden natürlich alles anonym behandeln und versuchen, in der Sendung dann zu beantworten. So, und jetzt viel Spaß mit Too Old to Die Young. Und bitte.
Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und meiner Wenigkeit Barbie Breakout. Na, warum hast du denn auf die 2 bestanden?
Wieder. Ja, weil das ist der einzige Satz, den ich fehlerfrei rausbringen kann. Und ich hoffe immer, dass du irgendwie was Originelleres findest, aber nein, es kommt immer diese
Heidi-mäßige... Heidi?
Ja, das ist so
Klumbacken.
Nee, die Heidi, genau. Die Zeichentrick Heidi.
Leck mich am Almöi, du.
Yes. Oh, da sind wir schon mitten im Thema.
Ja?
Ja.
Der Almöi?
Nein, das Lecken. Das.
Muss doch sehr bitten.
Das fängt doch schon gut an.
Prösterchen.
Cheers. Sollen wir mal anstoßen? Das haben wir gemacht, glaube ich, online.
Leute.
So. Im On.
Prost.
Geil.
So, super. Wir trinken Rosé.
So.
Angebot.
Ich trinke Cremant.
War aber lecker. Also billig.
Ja.
Und lecker.
Also deswegen trinke ich meine Cremant.
Billig und lecker. Billig und lecker ist überhaupt das Stichwort zur heutigen Folge.
So, ich unterbreche da gleich mal. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen für Tatjana. Liebe Frauen da draußen, die diese Folge hören, fühlt euch bitte nicht angegriffen. Es kommt alles von einem Platz von Liebe, was Tatjana sagt.
Das stimmt.
Ja, und ich werde sicherlich auch den einen oder anderen Karlauer mir nicht verkneifen können. Aber hey, wir machen diese Folge, weil wir Frauen lieben, weil wir Lesben lieben natürlich und weil wir das nicht ausklammern wollen. Und jetzt sprichst du weiter.
Wir fangen also an mit einem unserer beliebten Spiele, das wir diesmal auf das lesbische Universum zugeschnitten haben. Mhm. Und zwar geht es um das beliebte Spiel Fuck, Marry, Kill. Mhm. Diesmal allerdings exklusiv und nur mit lesbischen Protagonistinnen.
Okay.
Willst du anfangen?
Ja, und wir machen diesmal die Runde mal andersrum. Weil ich muss immer sonst Paulchen geben.
Du fragst
ich heute
mich.
Mal dir.
Hoffentlich kenne ich die drei, die du jetzt nennst.
Okay, Ellen DeGeneres, Alice Schwarzer. Und ich weiß gar nicht, ob die lesbisch ist, wahrscheinlich, probably she isn't. Wen haben wir denn noch? Melissa Etheridge, there we go.
Ist die lesbisch?
Melissa Etheridge?
Ach so, die Sängerin.
Yes.
Ach, ich dachte gerade Melissa McCarthy.
Nein, Melissa McCarthy ist
keine. Heißt sie Melissa McCarthy? Middle Rhythm. War Evelyn Hamann eigentlich aus
Lesbisch? Nein, no. War eine spaßlose Heterofrau.
Ja, die aber Komikerinnen sind oft spaßlos. Ja. Okay, also, ich, Alice Schwarzer ist mir ein paar Mal begegnet. Alles unbestritten, was sie erreicht hat, aber in Wirklichkeit ist sie so eine machtbesessene, unsympathisch auftretende Bossy-Bitch, dass ich die leider dann doch töten würde, weil nein. Ich finde, das ist so, diese Attitüde, ich bin die Beste, so vor sich herzutragen, mag ich bei keinem. Völlig unabhängig, ob Lesbo oder nicht. So. Fuck, ist jetzt ein bisschen schwierig, aber in der Fantasie natürlich als Tatjana könnte ich ins Bett gehen mit Melissa McEtheridge.
Nee, Melissa Etheridge.
Die Sängerin auf jeden Fall, ja, die ich nicht kenne. Ich kenne nur Tina Turner und die ist keine Lesbe. Obwohl, man weiß es nicht so genau, ob die nicht spät berufen war nach Ike. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hatte sie eine, wie soll ich sagen, erste Assistentin über 40 Jahre und die war lesbisch.
Wie Whitney und Robin.
Ja, ja, aber da war es ja ganz geklärt. Also
da weiß man es mittlerweile.
Ja. Und da bleibt dann Ellen über als die, die ich heirate, was auch ganz gut ist, weil die ist stinkereich. Ja. Und ja, wir würden zusammen in der Villa mit 28 Zimmern und so aus dem Weg gehen können, dass die Ehe glücklich wäre. Das glaube ich schon.
Du hättest einen Poolboy, mit dem du dich beschäftigen kannst den ganzen Tag.
Absolut. Absolut. Obwohl ich dann ja Lesbe wäre und dann einen Poolgirl natürlich einstellen würde.
Gotcha.
Paul.
Ich muss kurz noch was zu Alice Schwarzer. Also ich war ja früher großer Alice Schwarzer Fan. Dann kam diese... Als sie angefangen hat, für die Bild zu arbeiten, dachte ich schon so, irgendwie habe ich dich falsch eingeschätzt. Und jetzt hat sie die Diskussion um das neue Buch, wird ja groß und heftig geführt, wie turfy sie sich darin äußert oder nicht. Ja, ich glaube, ich bin dann durch mit ihr, glaube ich, irgendwie.
Also ich war spätestens bei der Porno-Kampagne, aber sowas von durch mit Frau Schwarzer.
Ja, ich finde eben doof, wenn man selber sich die Lorbeeren immer wieder mit Gewalt auf die Stirn drückt und das muss alles gar nicht immer so sehr betont werden, was sie alles geschafft hat. Sie hat wahnsinnig viel geschafft, aber dann muss man darauf nicht rumreiten und immer auch im Privaten so, also dieses, ich weiß noch, wie die einmal in Köln in so einem Biergarten saß und wir waren irgendwie mit anderen Leuten verabredet, aber alle an einem Tisch und die saß da so, die Arme so nach links und rechts, so in so einer Herrschergeste immer so auf den Lehnen der anderen Stühle und hat immer so reingequatscht und hat erwartet, dass alle sofort still sind und ihr so zuhören und an den Lippen hängen und diese Attitüde fand ich so unmöglich. Also dieses so, ich bin der Tisch, weißt du, das, und so ist sie so oft. Das finde ich nervig, aber ansonsten, wie gesagt, also ich fand es ganz toll, wie sie mit Verona Feldbusch damals reagiert hat. Also, dass sie das gemacht hat und dass sie da ihre Würde bewahrt hat vor diesem Billigtrick
von der Verona. Nicht. Mit der Jacke ausziehen.
Nee, das war ganz schlimm. Und das hat sie ganz toll gemacht. Also wirklich. Und da waren die Deutschen alle auf Veronas Seite, das fand ich unfair. Ja. Aber gut, lange her. So, meine drei sind Whitney Houston, Hella von Sinn und Barbara Stanwyck.
Also, ich glaube, ich würde Frau Houston töten, schon weil sie ist ja schon tot. Das heißt, das wäre nicht so viel Mühe. Und ich ich liebe Whitney als Künstlerin, aber ich würde, glaube ich, privat nicht so gerne viel mit ihr zu tun haben. Das ist nicht so schön, glaube ich. Und ich würde, glaube ich, Frau Stanwyck heiraten. Weil Frau Stanwyck ist eine begnadete Schauspielerin, eine hochintelligente Frau. Und ich glaube, wenn ich mit irgendjemandem viel zu tun haben müsste, den Rest meines Lebens, dann wäre das schön. Das würde bedeuten, ich müsste Hella knallen. Dafür müssten wir, glaube ich, beide sehr viel getrunken haben.
Was bei Hella nicht so schwer ist.
Aber also sagen wir mal Hella vor 30 Jahren, da könnte man durchaus drüber reden. Das fände ich, glaube ich, nicht so schwierig.
Okay.
Gut. So, und ich mache bei Barbie weiter mit Lea Delaria, Katie Lang und Rachel Maddow.
Wow. Wow. Das ist schwierig, weil ich keine von denen killen will. Ich finde die alle super.
Du weißt schon, dass das die Butch-Runde ist, die ich gerade eingeläutet habe.
Thank you. Fuck. Lea, Katie und wer war die dritte?
Rachel Maddow.
Fuck, sind alle gut. Ich glaube, Fuck, wer Rachel?
Because she's fucking
she's hot.
Gorgeous.
She's
gorgeous.
Hot. She's really hot. Und mich macht ja auch Intellekt an, mich machen Leute, selbstsichere Menschen an, die wissen, worüber sie reden. Ja, fucking love Rachel Maddow. Katie müsste mir natürlich, das wäre romantisch, also Mary, I would marry Katie Lang. Ja, und dann muss leider die Superbutsche dran glauben.
Ja,
sorry.
Aber
ich liebe sie trotzdem.
Ja, wenn wir gerade über Lea reden, bitte alle mal Lea Delaria und Black Hole Sun. YouTube ist das, sie hat Black Hole Sun gecovert als Jazz-Standard und es ist unfassbar.
Moment, wir reden von der Schauspielerin, oder?
Wir reden von der Schauspielerin, die eine wahnsinnig gute Sängerin ist.
I didn't know. Muss ich es revidieren? Oh nein. Nein, es ist, wie es ist. Ich habe es gesagt. Okay, there. Ja. Es gibt diese Wahnsinnsversion von Halleluja, ich weiß, habe ich bestimmt schon mal erzählt, von Katie Lang, die so, also es ist mit das Emotionalste, was ich je gehört habe, ist ein Live-Auftritt. Der mir jedes Mal die Schuhe auszieht. Und ich hatte ja ein Jahr lang auf Mykonos, da habe ich Psychopharmaka probiert, Antidepressiva. Und er soll mir da nicht zu trinken. Und es hat mich natürlich nicht interessiert. Und ich war nach zwei Drinks, war ich immer schon komplett unzurechnungsfähig. Ja. Und Melli hat immer schon nur noch so die Schultern gezuckt und hat mich halt machen lassen, wenn die Show kam, weil es war eh schon so, okay, was macht sie heute wieder? Ja. Und an dem Tag ist irgendwas schiefgegangen mit der Show und ich war aber so fest davon überzeugt, dass die mich unbedingt sehen müssen und hören müssen, wenn ich ganz emotional bin und bin dann alleine zurückgelaufen durch die Mykonosser Altstadt und ich finde mich ja nicht zurecht da. Ich habe mich mehrfach verlaufen in Drag, rotzedicht, um den USB-Stick zu holen mit der Nummer drauf, weil die das unbedingt noch sehen müssen. Dann haben sie die Party unterbrochen, alle waren am Tanzen.
Diese Nummer dauert ungefähr 8 Minuten.
Ja. Ich habe alle angehalten vom Tanzen, abgehalten vom Tanzen, damit ich jetzt meine Nummer machen kann und stand rotzedicht auf dieser kleinen Treppe mit so einem Scheinwerfer im Gesicht schwitzend und habe immer wieder nur Halleluja, 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 Halleluja. Und alle waren so, what the fuck is she on? Und warum dauert das so lang? Und dann, ja, ja.
Ich kann es nachempfinden.
Ja, meine Katie Lang-Geschichte ist eine andere. Katie Lang war mein erstes wirkliches großes Promi-Interview. Das war, als sie Summer Fling rausgebracht hat. Also das war das war zwei Alben nach Ingenue. Katie Lang war unausgeschlafen in einem Bett in einem Hamburger Nobelhotel. Oliver Lesky, der hiermit herzlich gegrüßt sei, hat so getan, als wäre er mein Fotograf, damit er mitkommen konnte und hat irgendwie unegal mit einer Kamera rumgefummelt. Und Frau Lang saß sehr gut gelaunt und irgendwie vegane Buttersemmeln in sich reinstopfend, frühstückend in ihrem Bett, während ich sie interviewt habe. Und ich habe mir dann natürlich, und das lief auch sehr gut und es war auch ein schönes Interview, und ich habe mir dann natürlich immer eingebildet, das wird jetzt immer so sein mit den Prominenten. Das war es aber nicht. Nein.
Wie hieß denn dieser gefährliche Liebschaften, das gefährliche Liebschaften-Remake? Das mit den Kids?
Mit Cruel Intentions.
Cruel Intentions. Und wie hieß der Schauspieler, der Blonde?
Ryan Phillippe,
den hatte ich mal verschlafen in Boxershorts an der Hoteltür und ich musste sein Make-up machen. Ja, war nicht so aufregend, wie man denkt. Der ist ja auch irgendwie kleiner und so. Aber ich war kurz, dachte ich auch so, wenn man
Ryan Phillippe hat mal in live sieht, merkt man erst, wie klein Reese Witherspoon sein muss.
Sure. So, jetzt haben wir genug Names gedroppt.
Ja. Ja. Ich verzichte auf meine Gina Lollobrigida-Geschichte, die ich schon 10-mal erzählt habe.
Ja.
Jetzt geht's um, ja, um lesbische Heldinnen in Blockbustern.
Film oder? Und Fernsehen tatsächlich. Wir haben auch sogar eine Fernsehgeschichte.
Ja. Und alles, was uns einfällt, um zu feiern, dass es da große Kunst gibt.
Guckt ihr denn sonst tatsächlich so auch im, also jetzt, ich habe jetzt für die Vorbereitung, für die Folge tatsächlich mich hingesetzt und habe nochmal lesbische Filme rausgesucht und habe die bewusst geguckt. Dabei ist mir aufgefallen, ich gucke tatsächlich sonst keine lesbischen Filme.
Ja, das ist auch mein Problem gewesen. In dem Sinne, als dass ich denke, als schwuler Mann bin ich doch sehr fokussiert und engstirnig auf männliche Homosexualität im Film sozusagen geeicht. Und guck nicht bewusst absichtlich jetzt lesbische Filme. Ich kenne viel zu wenig. Mhm. Also das habe ich auch gemerkt.
Also das kann ich für mich ganz einfach so nicht beantworten. Natürlich. Weil ich antagonistisch, sondern ganz einfach, weil es jahrelang mein Job war, queere Filme zu gucken. Und dazu gehören einfach auch jede Menge lesbische Filme. Und weil es einfach eine Menge wirklich guter lesbischer Filme gibt über und weil es meiner Meinung nach auch mehr große Hollywood-Produktionen oder überhaupt große Filmproduktionen über lesbische Liebe als über schwule Liebe gibt. Hm. Also wir, ja? Meiner Meinung nach, also ich rede über große Filme und wir reden ja immer über lesbische Repräsentation und man müsste mir, das wäre mein erster Film, über den ich dann auch gleich mal sprechen werde, man müsste mir die schwule Variante von Emi und Jaguar sagen, weil ich wüsste sie
nicht. Wer hat hier noch den Ton an am Handy?
Ich. Ich mache es mal aus.
Das wäre schön. Ja gut, aber ich, also wenn du jetzt von großem, es ist ja nun kein Hollywood-Film, sondern eine deutsche Produktion.
Na, wir reden über eine, also der Film ist ja 22 Jahre alt.
Ja.
Das macht, also, und man müsste mir eine Produktion, und war teuer. Das war eine große historische Produktion über eine, wie ich jetzt beim Wiedergucken festgestellt habe, sehr intersektionale Geschichte. Also, und so, du könntest jetzt sagen.
Ich rauche für dich zu Ende,
Paul. Ja, du rauchst mal für mich zu Ende, das ist lieb, Tatjana. Du könntest jetzt sagen, und das Gegenargument, das dann immer kommt, ist Brokeback Mountain. So, und wo ich dann immer darauf hinweisen muss, dass Brokeback Mountain jetzt auch schon über 10 Jahre alt ist und dass es zwischendurch Carol gab und jede Menge andere Geschichten. Mir ist das Thema lesbische Repräsentation ein wichtiges. Ich finde aber, wenn man mal genauer hinguckt, dass es viel mehr lesbische Repräsentation gibt, als immer so wahrgenommen wird und dass man, wie bei vielem, was mit queerem Kulturschaffen zu tun hat, einfach mal genau hingucken muss.
Naja, also es ist natürlich klar, das wissen wir alle, dass es den Männern, die in Hollywood entscheiden, nicht schlecht wird, wenn sie zwei Frauen anschauen müssen, die auf dem Screen irgendwelche Dinge zusammentun und bei den Männern
darum haben geht, sie halt eine Betrachtung. Darum geht es mir nicht, sondern ich kann.
Ich glaube, dass es dir nicht darum geht, aber du sagst, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum solche Stories vielleicht einfacher verkauft werden, als jetzt die große Männerliebesgeschichte.
Kann sein. Mir fallen ad hoc zwei offen lesbische Regisseurinnen ein, die große Studioproduktionen machen und zwar auch schon seit 10 Jahren. Und mir fallen zwei Top-Produzentinnen ein, die Studios leiten oder mal geleitet haben, die offen lesbisch sind. Also dieses, und wenn man sich mal in Deutschland umguckt, wir haben Maren Kollmann, wir haben Anne Will, wir haben Bettina Böttinger, wir haben eine ganze Reihe, wir haben Dunja Hayali. Und wenn ich dann sage, zeigt mir doch den Journalisten, der eine Top-Talkshow hat, der offen schwul ist. Zeigt mir doch irgendwie den zweifach Grimme-Preis ausgezeichneten offen schwulen Comedian, der nicht Thomas Hermanns ist. Zeigt mir doch irgendwie, wo sind sie denn, wenn das alles so furchtbar unfair und so furchtbar nicht repräsentiert ist? Und ich weiß, dass ich mich damit bei bestimmten Frauen jetzt unbeliebt mache, die dann sagen, zeig mir die offen lesbischen Ministerinnen, das ist sicher wahr. Aber da wir ja ein Medienpodcast sind, der sich mit Kultur beschäftigt und jedenfalls nicht so hauptsächlich mit Politik, ich glaube, dass die Klage darüber, dass es zu wenig lesbische Repräsentation gibt, total berechtigt ist. Dass es aber, dass dieser Vergleich, die schwulen Jungs haben es so gut und die lesbischen Mädchen haben es so schlecht, dass der, wenn man mal genauer hinguckt, nicht unbedingt berechtigt ist. Dass es auch jedem, zumindest auf deutschem Boden, dass es viel gibt, was man sehen kann und dass es auch viel gutes lesbisches Zeug gibt. Ich habe mich jetzt extra auf zwei Sachen beschränkt, die schon länger her sind als 20 Jahre, um zu belegen, dass die Repräsentation damals schon stattgefunden hat und dass sie vielleicht schlicht übersehen worden ist. Das ist nämlich was lesbischen Frauen oft passiert, dass sie einfach nicht wahrgenommen werden als das, was sie sind, obwohl sie sich eigentlich lauter hinstellen und sagen, hey, hier bin ich. Die große deutsche lesbische Liebesgeschichte ist Emi und Jaguar. Ein Film über eine Nazi-Mitläuferin und eine, ich sage jetzt mal freundlich, sozialistische Jüdin, die sich 1942 in Berlin ineinander verliebt haben, so zumindest die Legende, die
Also es ist basiert auf einer wahren Geschichte, oder?
Das basiert auf einer wahren Geschichte. Das basiert, also eine österreichische Journalistin, Erika Fischer, hat 4 Jahre bevor der Film rauskam, ein Buch veröffentlicht, das auch Emi und Jagor hieß und das im Wesentlichen die Erinnerungen von Lilly Wust waren, der einen Hauptfigur dieser Geschichte. Die zweite Hauptfigur heißt Felice Schragenheim. Es gibt in den letzten 20 Jahren zu diesem Film, das habe ich jetzt in der Vorbereitung dieser Folge auch nochmal deutlich recherchiert, jede Menge andere Stimmen, die sagen, das war so nicht. Mhm. Oder die sagen, das war ganz anders. Oder die sagen, 40% dieses Films ist reine Fiktion. Das hat anders stattgefunden. Das macht den Film nicht besser oder schlechter, weil der Film ja einfach mal der Film ist und die Geschichte erzählt, die er erzählt. Nur man sollte ihn nicht als Dokumentation sehen, dann macht man, glaube ich, einen Fehler. Jedenfalls begegnen tun sich, ja, tut der Nachtwächter, Lilly und Felice begegnen sich über eine dritte Frau, die Ilse heißt und das Hausmädchen von Lilly Wust ist und die Geliebte von Felice, die sie in ihrer elterlichen Wohnung in einer Kammer auch versteckt mit dem Wissen ihrer Eltern. Und der Film macht damit auf, und das ist war damals bemerkenswert und ist es immer noch, dass Ilse und Felice zusammen im Konzert sitzen, während über Berlin die Bomber kreisen und ein Alltag stattfindet, von dem, glaube ich, viele Leute annehmen, dass er 1942-43 so für erstmal die Berlinerinnen, aber dann auch Jüdinnen überhaupt nicht mehr stattgefunden haben kann. Das war aber offensichtlich so. Zufälligerweise ist auch Frau Wust in diesem Konzert mit einem ihrer Liebhaber, weil, wie wir dann wenig später feststellen, hat Frau Wust nicht nur sehr, sehr schöne Augen, wie Felice sofort feststellt, sondern auch Liebhaber relativ ungezählter Zahl. Also sie lässt sich, während ihr Mann im Film an der Ostfront ist, im wahren Leben war der Mann von Lilly Wust in einer Kaserne außerhalb von Berlin. Und jedenfalls, die Filmfigur hat Verhältnisse ohne Ende, aber auch 4 Kinder und das Mutterkreuz in Silber.
Ist das die Blonde oder die andere?
Die Blonde. Die Blonde. Diese beiden, und hat Ilse erzählt, dass sie Juden riechen kann.
Lovely girl.
Wird Felice dann, und hat ein Hitlerbild im Wohnzimmer, was man so gemacht hat damals. Das wird Felice hinterbracht, was Felice dann dazu bringt, zu sagen, das wollen wir doch mal sehen und sich mit Frau Wust zu verabreden. Sie treffen sich in im Hotel am Zoo, das es nicht mehr gibt in Berlin, in unten und trinken zusammen Wein und so. Felice hält dann Frau Wust auch den Arm hin und sagt, wonach rieche ich denn? Und dann sagt Frau Wust einfach gut. Jedenfalls dann laden sie sich alle zu einer Silvesterparty. Alle heißt dieser lesbische Freundinnenkreis lädt sich zu Frau Wust zu Silvester ein und wird auch gefeiert. Und da kommen sich diese beiden Frauen auch näher. Dargestellt werden diese beiden Charaktere von Juliane Köhler, die inzwischen eine sehr gut beleumundete Filmschauspielerin ist, deren großes Filmdebüt das aber war, und von Maria Schrader.
Die Juliane heißt sie?
Juliane Köhler, ja.
Die hat ja viel so Frauen in der damaligen Zeit gespielt. Ne? Die hat ja auch beim Untergang, glaube ich, die. Nee. Das ist dieselbe, ne?
Nee, das war die Tochter dieselbe. Von der Werner.
Ach so. Der, in meiner Erinnerung ist das dieselbe Schauspielerin. Ja. Verrückt.
Aber darf ich kurz was fragen?
Aber selbstverständlich.
Für die Begrifflichkeit, ist denn die Blonde jetzt streng genommen als Lesbe oder mit vielen männlichen Verhältnissen als Bisexuelle zu labeln?
Also es gibt in diesem Film, das sehen die Beteiligten auch als das Herzstück dieses Films an, eine große sexuell aufgeladene Liebesszene.
Doch, Juliane Köhler, Entschuldigung, hat bei Emmy und Jaguar und beim Untergang mitgespielt.
Das kann durchaus sein. Ich weiß es nicht. Ich habe den Untergang nicht mehr so gut im Kopf, weil der Untergang besteht für mich hauptsächlich darin, dass Bruno ganz rumschreit. jedenfalls in dieser Liebesszene sagt Lilly Wust die Emmy zu Felices Schragenheims Jaguar auch, dass sie ganz viele Männer gehabt hat und dass sie davon aber nie sie sagt wörtlich, ich habe davon nie etwas gehabt, bis du gekommen bist. Okay. Was glaube ich einfach bedeutet, sie hat immer versucht nachzuvollziehen, was an der Liebe und am Sex eigentlich so toll ist und hat das deswegen vielleicht auch so oft gemacht.
Wie ich.
So, und hat dann.
Oder sie hatte noch nie einen Orgasmus mit einem Mann.
Ich glaube, das wie ist ich. Gemeint. du hattest noch nie einen Orgasmus mit einem Mann? Nee. Hast du was? Oh Gott, du Arme.
Ist es dein Ernst?
Nein.
Nein, gut, danke.
Tschüss. So, ich wollte gerade sagen, dann müssen wir die Folge jetzt abbrechen.
Ja. Dann
wollen wir was anderes reden. jedenfalls, diese beiden Frauen finden zueinander. Und es wird eine große, sehr intensive Liebesgeschichte. Das Fantastische an diesem Film ist, dass er ganz viele Geschichten parallel erzählt. Diese Liebesgeschichte, eine Geschichte über jüdisches Leben und die Organisation von jüdischem und überhaupt linkem Widerstand während der Nazizeit in Berlin. Dass er es nicht nur schafft, die Romantik, die diese Beziehung prägt, zu illustrieren, sondern es auch schafft, immer dann, wenn man denkt, jetzt hält man es nicht mehr aus, weil es so schwer ist, Szenen zu finden, die so komisch sind und so zum Brüllen, dass es einfach nur so kracht und dass man sich auch herzlich wegschmeißen kann. Dazu beitragen tun unter anderem die wunderbare Desiree Nick in ihrer meiner Meinung nach einzigen guten Filmrolle, aber das sage ich jetzt mal leise.
Ich mach's dann lauter später.
Ah, das kannst du leider. Also sie, Desiree Nick spielt eine Frau, die zu diesem lesbischen Freundinnenkreis gehört und einen Friseursalon betreibt. Die Person hat es auch wirklich gegeben. Und Heike Mackert spielt auch eine dieser Frauen. Zusätzlich wird in diesem Film, und ich glaube, ich habe das jetzt beim nochmal gucken ganz. Ich habe das überprüfen wollen, ob Lesben dafür Heteromänner inszeniert werden. Und meiner Meinung nach ist es nicht so. Sondern meiner Meinung nach ist es kein männlicher Blick, der da angewandt wird auf diese Frauen. Sondern meiner Meinung nach haben da auch Produzentinnen und die beiden Hauptdarstellerinnen dazu beigetragen und der sehr gute Regisseur Max Faberböck, dass das so angesiedelt ist, dass das mit diesen Frauen geguckt wird und nicht auf diese Frauen geguckt wird. Also es gibt Sexszenen, es gibt Liebesszenen, es gibt auch eine Szene, wo diese jüdischen Frauen, um Geld zu verdienen, sich nackt fotografieren lassen und diese Fotos werden dann an die Front geschickt, damit die Soldaten so ein bisschen Unterhaltung haben. Und es wird aber auch erzählt, dass Felices Schragenheims bitteres Ende, das kann man, glaube ich, jetzt 21 Jahre, nachdem der Film rausgekommen ist, einfach mal verraten, davon getrieben worden ist, dass sie in dieser Liebe vielleicht auch einfach stecken geblieben ist. Sie hat mehrfach die Chance, Berlin zu verlassen. Wir befinden uns da schon im Sommer 1944 und geht nicht, weil diese beiden Frauen so ineinander verliebt sind, dass sie immer sagt, sie will nicht gehen und sie kann nicht gehen und sie muss bleiben. Jedenfalls in dem Moment, wo du glaubst als Zuschauer, als Zuschauerin, dass jetzt das ganz große Glück ausbringt, wird Felice verhaftet. Nach einem Badeausflug wird erst nach Theresienstadt geschafft und dann kommt sie um. Das ist auch das real existierende Schicksal dieser Figur. Lilly Wust ist so vernarrt in diese Frau, dass sie etwas tut, was sie auch im realen Leben getan hat, was ein bisschen verrückt ist. Sie besucht sie nämlich im KZ und erzählt das. Das wird nicht gezeigt, sondern das wird nur erzählt. Es gibt keine KZ-Szenen, sondern Das Ganze ist umschränkt von einer Rahmenhandlung, in der die alte Lilli Wust im modernen Berlin kurz nach der Wende aus ihrer Wohnung, in der noch die ganzen, die aussieht wie ein Schrein für Felice, immer noch in ein Altersheim verschifft wird, wo sie Ilse, die sie seit dem Kriegsende nicht wiedergesehen hat, wieder trifft. Die ältere Lilli Wust wird von einer der Königinnen meines kleinen kalten Herzens gespielt, nämlich Inge Keller, die eine fantastische, also Inge Keller war die berühmteste Theaterschauspielerin der DDR. Ja,
Marianne Hoppe des
Ostens. Die Marianne des Hoppe des Ostens und ist, wie sie selber immer gesagt hat, die Dame vom Dienst. Eine fantastische alte Schauspielerin, die in, ich glaube, 4 oder 5 Szenen diese Figur einfach auf den Platz stellt und einem genau erklärt, wer die ist. Die dem Ganzen auch sowas Ähnliches wie ein Happy End gibt, weil die Frage bleibt im Raum, ob Felice gestorben ist, weil Lilli sie so sehr geliebt hat und weil sie sie unbedingt nochmal sehen wollte. Und wenn man sich mit den Hintergründen der Geschichte nochmal genau beschäftigt und darüber ein bisschen hinausgeht, was Erika Fischer in ihrem Buch geschrieben hat, bleibt die Frage auch im Raum, wie diese Beziehung denn in Wirklichkeit war und wer da wem was verraten hat und wer an wem gescheitert ist. Das macht den Film nicht schlechter. Der Film ist ein großes, sehr, sehr, sehr zu Herzen gehendes Melodram mit zwei fantastischen Hauptdarstellerinnen, die dafür in Venedig auch den Darstellerinnenpreis gewonnen haben. Und hat dazu beigetragen, dass Maria Schrader jetzt 20 Jahre später vielleicht gerade der wichtigste deutsche Export in Hollywood ist. Madame hat immerhin in diesem Jahr gerade einen Emmy als beste Regisseurin gewonnen. Und hat ihre Tochter, die wenige Monate nachdem der Film rausgekommen ist, geboren wurde, Felice genannt.
Das ist schön.
Und ihren vorletzten Film, der Jenseits der Morgenröte heißt, ist auch für Felice.
Jenseits der Magenröte.
Morgenröte.
Ganz toller Film.
Ganz toller Film. Jedenfalls, also ich sage jetzt mal, um unser allgemeines Zitat abzuwandeln, wer Emi und Jaguar nicht gesehen hat, darf sich nicht lesbisch nennen.
So. Ja, ich habe den auch gesehen. Allerdings vor langer, langer Zeit. Ich weiß noch, dass ich damals hier in Berlin-Mitte immer so rumgelaufen bin und mich da so bewegt habe und das versucht habe, irgendwie so ein bisschen in mich aufzusaugen, dieses Gefühl. Ich habe den gerne geschaut damals, das weiß ich noch. Einer der guten deutschen Filme.
Der war auch ein riesiger Hit. Also da waren, waren über 2 Millionen Zuschauer drin seinerzeit. Ja. Das war jetzt auch kein kleiner Film oder irgendwie so, sondern es war schon ein Ding.
Ja. 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 Mein erster heute ist ein Film, wo mir ganz viele Leute immer nur Gutes von erzählt haben und immer gesagt haben, ach, das ist also, wenn es um Liebesfilme geht, dann der. Und ich hatte von dem gehört, aber ich war mir nicht so sicher, habe ihn mir jetzt angeschaut. Der ist lang. Sag ich gleich mal, ist über 2,5 Stunden, meine ich.
Ich mag das ja.
Ja, ja, ja. Also es erlaubt dem Regisseur in dem Fall ein gemächliches Erzähltempo und viel Luft zum Atmen, was dem Film wahnsinnig gut tut. Die Rede ist von Blau ist eine warme Farbe. Der Film basiert auf einer Graphic Novel, also auf einem Comic, würde man vielleicht sagen heute. Und ja, im Original heißt der Adele Kapitel 1 und 2, also ne, es gibt als wie jetzt so Lebenskapitel quasi. Regie hat geführt, ich hoffe, ich spreche es richtig auf, Abdelatif Kechiche, ein Mann. Der Film ist aus dem Jahr 2013. Die Geschichte ist, also der Regisseur selber sagt, es ist eigentlich weniger ein lesbischer Liebesfilm. Also er hat gesagt, er wollte gar keinen Film über Homosexualität machen, sondern es ist ein Film über die sexuelle Erweckung, über Leidenschaft, Suche nach der sexuellen Identität. Und genau das Gefühl ist bei mir auch hängen geblieben. Also ich habe nach dem Film lange gesessen und drüber nachgedacht. Mir war es an Stellen, war es mir zu langsam. Ich komme gleich zur Geschichte, keine Sorge. An manchen Stellen war es mir zu langsam, aber ich habe dann auch erkannt, dass das wahrscheinlich nur so funktioniert hat, dass man so das quasi ein bisschen wie in Echtzeit erzählt, was natürlich keine Echtzeit ist. Und dadurch sich dieses Sensationsgeile, was wir alles so gewohnt sind, Plotpoint, ne, Skandal, Story bäumt sich auf, Charaktere sterben, Liebe ist verworfen, wir finden ein Happy End, ja oder nein. All diese Dinge, die wir so gewohnt sind, diese Sehgewohnheiten, die wir so haben, das hat man vermieden und das fand ich irgendwie schön und dafür brauchst du vielleicht auch diese Länge. Die Geschichte handelt von Adele. Adele ist eine junge, ich sag mal, bisschen prollige Frau. Die, wir lernen sie kennen, da ist sie so, sie ist noch in der Schule, ist sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch, hat einen wahnsinnig schönen Mund, der auch ständig in Close-Ups gezeigt wird. Auch während sie schläft, gibt es immer so, Close-Ups von ihrem Mund. Der ist in der Mitte so ganz hochgezogen. Man sieht so die Schneidezähne, wenn sie ganz entspannt ist auch. Wunderschön. Und ja, die Adele liebt Literatur, kommt aus einem, ich würde sagen, auch relativ einfachen Elternhaus. Sie isst wahnsinnig gerne. Ich war mir sehr sympathisch. Und ich glaube, die erste Szene sitzen wir in ihrem Literaturkurs und es wird über Liebe in der Literatur wird gesprochen und es geht um Romantik und es geht um Sehnsüchte und so. Und dann ist der erste Schnitt und wir sehen sie mit ihren Freundinnen in der großen Pause quasi und ihre Freundinnen reden nur übers Ficken. Also auch genau so, da musst du ficken und da bei dem Typen musst du ran und der ist bestimmt auch geil im Bett und so und habt ihr schon gefickt und da. Also total das Gegenprinzip. Und sie sitzt da irgendwie so dazwischen und man hat sie vor dem Unterricht gesehen, da hatte ich das Gefühl, sie ist sehr interessiert, auch an der romantischen Komponente. Und das Tempo, das ihre Freundin so vorlegen, kam mir so vor, als wäre das ein bisschen zu viel für sie. Aber ja, der Typ ist irgendwie süß, der sie da auch immer wieder anschaut. Und na gut, sie guckt, er guckt, alles klar. Dann treffen die sich irgendwie im Bus ein paar Tage später und sind sich sympathisch, quatschen. Und es kommt zur ersten Sexszene zwischen ihr und dem Typen. Und da war ich nicht drauf vorbereitet und ich gucke so auf den Screen und denke, Moment, habe ich da gerade einen steifen Penis gesehen? Und bin dann 2, 3, 4 Mal bin ich zurückgegangen, weil das Ding auch sehr hübsch war und sehr ansehnlich und habe mir das nochmal angeschaut und ja, tatsächlich, also man sieht einen steifen Penis und dann dachte ich, okay, jetzt auch nicht das, was ich erwartet hätte, ich gucke mal weiter. Und ja, mit dem hat sie dann eine kleine Mini-Affäre, er verliebt sich, sie kann das nicht erwidern, geht damit auch total ehrlich um, was ich auch sehr mochte. Und sagt irgendwie, nee, es ist nicht das Richtige für mich und ich muss dich leider gehen lassen. Ich habe das Gefühl, ich mache mir selber was vor. Und ihr begegnet auf der Straße, durch Zufall begegnet ihr ein junges, also nicht so jung wie sie, erfahren wir später, ein bisschen älter schon, aber so ungefähr. Junges, sehr hübsches Mädchen mit ihrer Freundin im Arm, Lea, und die hat blaue Haare. Und von der träumt sie dann und also bei ihr ist da irgendwas passiert. Sie laufen nur aneinander vorbei, aber die hinterlässt bleibenden Eindruck bei ihr. Und dann fängt sie, nachdem sie sich von diesem Typen getrennt hat, fängt sie dann an, auch mit einem Freund auf so eine Schwulenparty zu gehen. Und dann läuft sie da irgendeiner Frau hinterher und landet plötzlich in einer Lesbenbar. Und das ist für meine Verhältnisse sehr, also ich finde es erfrischend. Auch dieser Erzählpfad ist nicht so ein ausgetretener, dass man jetzt mit der inneren Scham zu kämpfen hat und oh mein Gott, was sagen die Eltern? Sondern sie ist da relativ offen, neugierig und spricht auch immer ganz offen aus, wie sie sich gerade fühlt. Das war für mich auch ungewöhnlich. Also dass junge Menschen manchmal heute schon, das ist ja, glaube ich, tatsächlich auch wirklich so ganz unverblümt mit ihrem Inneren nach außen können, ohne diese ganzen Hürden zu durchlaufen, die wir alle so unserer Generation noch so mit uns rumtragen. Das fand ich sehr schön. Und da trifft sie wieder auf Lea und die beiden fangen an, sich zu unterhalten. Lea hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch eine Freundin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ohne jetzt riesengroße Filmdramaturgie sind sie dann plötzlich irgendwie zusammen und verbringen ihre Zeit miteinander, gehen zusammen auf den CSD. Dann sehen wir die erste Sexszene, die sage und schreibe 6,5 Minuten dauert und auch very graphic ist. Also man sieht sehr, sehr viel und sehr lange und in sehr vielen Close-Ups. Also wesentlich länger, als man das sonst so gucken würde und filmen würde und als man das sonst so kennt. Aber auch das gibt dem Ganzen eine gewisse Rohheit und Authentizität. Für mich war es dann, also ich glaube, ich hätte es auch wahrscheinlich auch überspult, wenn es 2 Männer gewesen wäre. Für mich war es dann irgendwann einfach zu lang, weil ich muss mir das so lange nicht angucken in Close-Up irgendwie immer und ruckeln. Also,
doch, ich schon.
Ja?
Ja.
Mir war es ein bisschen viel.
Ja?
Ja.
Ich muss es nochmal nachgucken.
Ich habe mich zwischendrin dann wirklich gefragt, da habe ich auch gemerkt, wie wenig ich weiß über lesbischen Sex, dass ich dann dachte, ach, so geht das. Also Tribadie quasi mit so, ne, Beine gespreizt und Muschel aneinander und dann wird dann doch irgendwie auch gestoßen. Und ich habe mich dann dabei beobachtet, dass ich dachte, ist das so? Und wie doof ist das, dass ich das nicht weiß? Aber I honestly don't know. Ich habe noch nie Lesbenporno geschaut. Ich kenne immer nur die Weiber mit den blonden Haaren, den Silikonhupen und den langen Nägeln, die dann aneinander rumschrauben. Und ich bin mir relativ sicher, dass das in echt so selten passiert.
Nein, das passiert so nicht.
Na, das passiert bestimmt schon, aber selten.
Nicht mit Fingernägeln.
Ja, also auch das, ne? Ich hatte ja schon lange Fingernägel und allein Arsch abwischen ist damit schon schwierig, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde mir die einführen, lassen wir das. ja, auf jeden Fall, die beiden Frauen sind sehr, sehr verliebt ineinander. Adele weigert sich, das ihrer Familie so richtig mitzuteilen. Sie ist aber bei der Familie der anderen sehr willkommen und man merkt auch, es schleicht sich plötzlich so ein, ja, was Snobbistisches ein in diese Beziehung. Also Lea ist eine studierte Künstlerin, ne? Die hat Künstlerfreunde, die hat studierte Freunde, die kennt Galeristen. Es gibt irgendeine Feier, weil Lea es zeichnet. Zu ihrer ersten großen Ausstellung ist eine große Feier und Adele macht eben das ganze Essen für alle und ist so die geerdete Frau für die sinnlichen Dinge, die aber halt von den, also sie reden dann über Egon Schiele und von Egon Schiele hat sie noch nie gehört und Lea ist es auch so ein bisschen peinlich, dass sie das alles nicht weiß und man merkt, da schleicht sich so eine andere Qualität in diese Beziehung ein. Lea ist nicht genug, fühlt sich nicht genug, die ist mittlerweile Lehrerin und arbeitet mit Grundschulkindern oder mit Vorschulkindern und also Adele und Lea hebt eben ab und ne, die Karriere geht los, sie wird jetzt irgendwie eine erfolgreiche, gewertschätzte Künstlerin und ja, da fängt es an zu kriseln und ich will jetzt nicht zu viel erzählen über den Weitergang der Beziehung. Es geht auf jeden Fall auseinander, aber das How und so, das sollt ihr selber schauen. Aber auch da, der Regisseur ist kein Freund von schnellen Lösungen und von schnellen Erzählkniffen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, das tut der Story gut. Also man kriegt so den Zerfall dieser Beziehung und das Leid irgendwie in Echtzeit mit und das hat mit mir auf jeden Fall was gemacht. Ich habe das gerne geschaut, weil ich am Ende dann auch das Gefühl dachte, ach Mensch, ich kenne diese Emotionen und das hat man ja oft bei Liebesfilmen nicht. Also ne, man kennt diese Emotionen, die einem gezeigt werden oft, weil man die halt schon so oft gesehen hat, aber man hat die selber so nie erlebt. Aber das, was da passiert ist, da konnte ich mich oft mit identifizieren und dachte oft, ja, ich weiß, wie die sich gerade fühlt, so, ich kenne das. Und ja, der Film vermeidet viele Klischees, hat irrsinnig abgeräumt. Also die haben in Cannes haben sie den Preis für den besten Film bekommen und zum allerersten Mal ging der nicht nur an die Regie, sondern auch an die beiden Hauptdarstellerinnen. Also die haben zu dritt quasi den Preis gewonnen. Und ja, es gab ein bisschen Kritik darüber, dass viele Leute gesagt haben, die Sexszenen seien eigentlich nur für ein heterosexuelles Publikum schaubar. Queere Menschen würden da lachen, weil das alles irgendwie nicht akkurat wäre und doof wäre und lalala. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Mir war es nur zu viel. Aber ja, große, große Empfehlung, diesen Film zu schauen, weil es ein unaufgeregter Film ist, eine schöne, man ist mit einer, ich glaube, es ist ihre erste große Liebe und da kann man irgendwie teilhaben und ein bisschen mitspüren, mitfühlen und der Film macht was mit einem.
Höre ich richtig raus, dass er kein Happy End hat?
Also ist offen.
Ist offen.
Ist offen, weil, also kein Happy End für die beiden.
Nein, ja, ich frage mich nämlich gerade, bei Männern ist es doch immer so, dass die Beziehungen meistens kaputt gehen,
immer meistens
kaputt gehen an diesem, wenn zwei Männer zusammenkommen, dann kommen zwei Samenschleudern zusammen und meistens geht es doch kaputt, weil es mit Sexualität und Fremdgehen und ich brauche mehr als einen Mann und so weiter zu tun hat. Nun ist es ja bei Lesben vielleicht anders oder ist es in diesem Film, hat es auch damit zu tun?
Also der Film behandelt das Thema Untreue auf jeden Fall. Stellt aber auch das, finde ich, in einer Art und Weise dar, die ich okay finde, weil es jetzt nicht so, wir wissen von Adele nicht, ob sie lesbisch ist oder ob sie bisexuell ist. Sie hatte ja vorher Sex mit einem Mann, sie hat am Ende Sex mit einem Mann. Also das steht im Raum, ist sie bi oder hat sie den Sex mit dem letzten Mann dann auch nur, weil ihr was fehlt in ihrer eigenen Beziehung, das steht so im Raum. Wir wissen auch nicht, wie treu Lea tatsächlich war. Ja, es geht auch um Treue, aber es geht jetzt nicht darum, dass sie rumgefickt hat, weil sie irgendwie horny war, sondern es geht eher darum, es hat ihr was gefehlt, ja, in der Beziehung und sie wusste nicht, wie sie das sonst.
Weil eigentlich beneide ich nämlich Lesben darüber, dass sie, wenn man sagt, dieses uralte Bild, ob es richtig ist oder falsch, kann ich gar nicht beurteilen, dass die Frau die Nestbewahrerin ist sozusagen, also dass zwei Frauen, die zusammenkommen.
Schau mal, Princess Charming.
Ja, gut, aber die zwei Frauen, die zusammenkommen, haben eine emotionale, breitere Basis als zwei Männer, die zusammenkommen, sozusagen. Das ist,
nein? Das halte ich für ein totales Klischee.
Okay, genau. Dazu ja. wollte ich nämlich als Gegenbeweis sagen, dass jetzt in Berlin gerade lesbische Darkrooms macht gerade eine auf und das ist wohl total hip, dahin zu gehen als Lesbe und die Sexualität genauso frei und promisk zu leben, wie die Schwulen das schon lange machen.
Also die gab es ja früher schon.
Und jetzt frage ich mich gerade, was ist Klischee und was ist Wirklichkeit, weil
ich
da kenne ich mich nicht so
also
aus.
Also sexualitätstechnisch, glaube ich, sind wir alle gleich. Also die Triebe sind nicht von der...
Also sozial sozusagen eher antrainiert, sich so, so oder so zu verhalten.
Ich glaube, also früher war das Problem bei den lesbischen Darkrooms, die es ja schon gab in Berlin. Also im Esso gab es immer welche bei der Hungrige Herzen. Da war Eifersucht immer ein größeres Thema. Also es gab regelmäßig Schlägereien der Frauen in den Darkrooms, weil du hast mit meiner, und das ist aber meine Ex und so, auch das Poel hatte ja ein großes Problem, dass es irgendwann dicht machen musste, weil es einfach viel zu viel Prügeleien gab. Das ist jetzt nicht, weil die Lesbe an sich aggressiv ist oder so, sondern ich glaube, also damals war das große Thema immer Eifersucht. Wir sind füreinander da und der Bund ist länger und wichtiger und wenn du mit einer anderen was machst, dann nehme ich das sehr persönlich, wo wir Schwulen ja schon irgendwie gelernt haben, hey, das ist Teil unserer Kultur und ja, alles ist austauschbar und so und ich will das auch gar nicht bewerten, I know I am right now, aber ja.
Also den ersten lesbischen Darkroom in Berlin gab es schon in den 80er Jahren, der war im Pelze seiner Zeit, so hieß diese Location und der war auch gut frequentiert, also das Pelze befand sich
Können wir bitte den Namen zurückbringen? Ich finde Pelze super für eine lesbische Bar.
gerne. Also ich glaube, es gäbe auch ein inzwischen älteres Publikum, das das Pelze sehr gerne wieder hätte, weil das Pelze war und ist eine Legende. Und es gab immer die guten Lesben, die in die politisch aktiven Räume gegangen sind. Und es gab die bösen Mädchen, die ins Pelze gegangen sind. Und da viel gute und vergnügte Sexualität hatten. Ich muss zu den Sexszenen in Blau ist eine warme Farbe nochmal was sagen. Ich fand die weder zu lang noch irgendwie störend, weil
Ich habe nicht gesagt, dass ich sie störend fand.
Das stimmt. Aber es ist ja bei erster Liebe und erster Sexualität immer so, dass man da auch viel entdeckt und erstmal ein bisschen fummelt und erstmal ein bisschen versucht. Und ich fand das eine sehr genaue und wunderschöne Abbildung dessen, was da passiert. Und dass das auch so, erster Sex ist ja immer zwei Sachen, nämlich erstens ungeschickt und zweitens gierig. Und ich fand das eine sehr schöne, ich glaube, das war für die Darstellerinnen nicht ganz einfach, aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist halt, also da bewundere ich habe da lange drüber nachgedacht, also gerade die Adele, weil die hatte erst diese Sexszene mit diesem jungen Mann und dann halt mit der anderen, was die selber für eine Sexualität hat, was davon ihr jetzt angenehm oder unangenehm war, sei dahingestellt, das weiß ich nicht. Ja, aber das muss Körper, also die Grenze abzubauen, das überhaupt zu machen mit einer Person, mit der man keine romantische Beziehung hat, sondern nur im Film zusammenarbeitet, das zuzulassen ist das eine und dann sich dabei zuschauen zu lassen ist das andere. Und mich, also es hat mich auch nicht gestört und also ich fand die nicht zu lang an sich. Ich habe nur gemerkt beim Zugucken, also nach einer Minute war ich dann so, okay, ich spule jetzt einfach vor und gucke, wie lange es noch geht und dann waren es halt sechs und ich dachte so, okay, wow, that's a long time. Und das ist jetzt nicht, weil ich zwei Frauen nicht beim Sex zugucken will, das war halt einfach nur so, okay.
Ja, ich fand das nur, ich habe dann lange darüber nachgedacht oder denke auch immer noch darüber nach, ob es irgendwo in der Filmgeschichte eine vergleichbare Sexszene zwischen zwei Männern gibt und mir ist keine eingefallen. Also, wo du wirklich beobachten kannst und nicht, wo der Blick kein voyeuristischer ist, sondern ein erzählerischer. Und mir ist keine eingefallen. Wenn das Publikum draußen an den Endgeräten mir da auf die Sprünge helfen mag, wäre ich sehr dankbar.
Wie war es denn bei Shortbus? Ich muss gerade überlegen.
Na, Shortbus ist ja nochmal eine andere Geschichte, weil Shortbus ist ja eine Erzählung über Sex. Hm. Blau ist eine warme Farbe ist keine Erzählung über Sex, nee. Sondern es ist eine Erzählung über Liebe in allen ihren Schwierigkeiten und Ausprägungen. Und Shortbus ist eine andere, diese Sexszenen in Shortbus waren auch verspielter und ironischer und also spätestens, wenn jemand seinem Sexualpartner die amerikanische Nationalhymne in den Arsch trötet, bin ich, was mein Erotik-Level angeht, so ein bisschen raus und erkenne das really? Als den Witz, der es als der es gemeint ist.
Ich dachte,
also,
du sagst so ein Mohnbrötchen.
Nein, es ist
ja. Gut, kommen wir zum nächsten Film. Also da habe ich wirklich Glück gehabt. Ich habe mir einen der ganz großen Lesbenfilme rausgesucht, in der eine meiner Lieblingsschauspielerin Susan Sarandon so eine richtig alte Lesbe spielt.
Ich muss doch sehr bitten.
Was?
Red mal weiter.
Nee, erzähl, wenn du dagegen bist.
Ich bin dagegen, aber das klären wir gleich.
Okay. Es geht um den Film Alle Farben meines Lebens, in dem Susan Sarandon eine Großmutter spielt. Ach so. Und der Film heißt im Original About Ray und handelt von einem transsexuellen Mädchen, die im falschen Körper geboren ist und ein Junge werden will. Und Susan Sarandon spielt ihre Großmutter. Und nach 20 Minuten musste ich abbrechen, weil ich gemerkt habe, der Film hat gar nichts mit Lesben eigentlich zu tun. Außer, dass Susan Sarandon die lesbische Großmutter spielt, die nur am Rande vorkommt. So, und dann musste ich alles wieder begraben und habe den Film weggeschmissen, weil er auch langweilig war.
Sie hier mit der doppelten Falltür.
Ja, und dann habe ich überlegt, welche Lesben im Film habe ich denn in meiner Filmhistorie sozusagen erlebt. Und das ging los, glaube ich, mit dem ersten Film, den ich so gesehen habe, wo mir das aufging, dass es vielleicht was mit lesbisch sein zu tun haben könnte. Das war Rebecca. Rebecca ja. Von 1940. Über den wir auch schon gesprochen haben. Da ist diese Mrs. Danvers eben die lesbische Haushälterin von der toten Rebecca, die ihrer toten Herrin auch noch im Tod ergeben ist und so weiter und so fort. Das ist meine erste lesbische Filmrolle gewesen, die ich so bewusst mitgekriegt habe. Und die ist natürlich äußerst negativ, kommt auch zum Schluss um, ist die böse und so weiter. Gemerkt hat man das sich höchstwahrscheinlich nur wegen der tollen Darstellerin Judith Anderson, die übrigens auch die Big Mama in Cat on a Hot Tin Roof gespielt hat. Ja. Und da sieht man mal, da erkennst du die überhaupt nicht, was das für eine super Schauspielerin war. Und dann habe ich überlegt, okay, den Film hatten wir ja schon. Welchen Film habe ich denn noch, wo ich mit Lesben irgendwie was geahnt habe, dass es eine lesbische Geschichte sein konnte, und kam auf Fried Green Tomatoes. Oh. Und das ist denn ein Film, den ich jetzt nochmal wieder gesehen habe und von dem ich natürlich mit aller Kritik, der ist von 1991, man würde heute vieles anders machen, glaube ich, aber es ist eine sehr mitfühlende, nicht voyeuristische Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen. Natürlich ist es so 1991 gedreht worden, dass nur die Eingeweihten höchstwahrscheinlich das als lesbische Liebesgeschichte erkannt haben und viele denken, das ist eine Freundschaft zwischen zwei Frauen, aber es gibt schon sehr gute Hinweise, die natürlich auch ein bisschen mit Klischees spielen, über die wir heute hoffentlich drüber hinaus sind. Also der Film ist auch lang, 130 Minuten, hat eine Bombenbesetzung von Kathy Bates über Jessica Tandy zu Mary Louise Parker. Die sagt euch vielleicht jetzt nichts, aber die ist ein absoluter Big Ally für homosexuelle Belange.
Angels in America.
Longtime Companion, yeah. Angels in America und so weiter. Und Cicely Tyson, die eine der größten farbigen Schauspielerinnen Amerikas ist und in diesem Film noch wirklich eine Dienstmagd spielt mit drei Sätzen. Also unfassbar. Der Film hat auch eine Rahmenhandlung. Also Kathy Bates ist dick, unglücklich und mit einem Idioten verheiratet und trifft im Altersheim zufällig auf eine alte Oma, die ungefragt ihr sozusagen eine Geschichte erzählt von einer Freundin aus den 30er Jahren. Und Kathy Bates ist angefixt von dieser Geschichte und kommt also sonntags immer wieder. Und anstatt die doofe Tante zu besuchen von ihrem doofen Mann, setzt sie sich also zu der Oma, Jessica Tandy, die in Rückblenden die Geschichte erzählt von Itchy und Ruth. Das waren zwei Mädels, wie gesagt, in den 30er Jahren in den Südstaaten, die Ruth, eine angepasste, brave, höhere Tochter, die zur Kirche geht und auch sonst alles richtig macht. Und die Itchy, früh traumatisiert durch den Tod ihres Bruders, ein Wildfang. Ne? Wildfang ist sozusagen das altdeutsche Cold. Wort. Genau. Tomboy würde man in Amerika sagen wohl. Die ist also immer am auf Bäume klettern und immer dreckig und immer aufgeschlagene Knie und immer Hose statt Rock. Und die Mutter ist verzweifelt und weiß nicht, wie sie dieses Kind, dieses verwilderte Kind sozusagen in die Raison bringen will, kann. Und die diese Itchy, die ist also immer, Itchy übrigens natürlich auch ein doofes Wortspiel, ne? Also juckt, juckend oder wie man es über, störend sozusagen, also der Name ist Programm, passt nicht in diese Welt und ist also die ganze Zeit der Gegenentwurf zu der Ruth, die dann auch altert und heiratet und wegzieht und so weiter. Die Itchy wird dann im Laufe der Zeit zu so einer Rebellin in dem Sinn, als dass sie von zu Hause auszieht, als sie so 18, 19 wird und an den Fluss zieht und am Fluss leben die Farbigen. Also da ist dieses Viertel abgegrenzt durch die Bahngleise, in der die Armen wohnen und die Farbigen und das ist auch sehr schwarz. Dick aufgetragen. Ja, nicht nur schwarz, auch Penner. Weißt du?
Ja,
also
das
nenne ich, so wie es eben in dieser getrennten Gesellschaft in den Südstaaten war. Und da zieht sie hin und lebt das Leben eines Mannes. Also sie pokert, sie raucht Zigarre, sie lebt wie ein Mann und sie lebt bei Cicely Tyson, also ihre Nanny sozusagen in der Familie und hat das Herrenhaus, die Plantage quasi, das wie bei Vom Winde verweht, das Haus hat sie aufgegeben. Und das ist alles ein bisschen dick aufgetragen. Also dann kommt sie mit der Ruth wieder zusammen und dann fahren sie meinetwegen mit dem Zug dann nachts lang und schmeißen Lebensmittel aus dem Zug, um die Armen zu füttern und so. Also das ist schon ein bisschen, da kriegt man schon ein bisschen Fremdscham, wenn man das guckt heutzutage. Das ist ein bisschen dick. Aber immerhin bringt dieser Film diese ganzen Themen wie Rassismus und Übergewicht. Kathy Bates hat natürlich eine Emanzipationsgeschichte. Durch jeden Sonntag, wo sie diese Geschichten hört, emanzipiert sie sich ein bisschen mehr und wird ein bisschen selbstbewusster und nimmt sich Itchy zum Vorbild, um gegen ihren fetten, faulen Mann so ein bisschen aufzubegehren und ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen und nicht mehr nur zu fressen, sondern zum Sport zu gehen und so weiter. Altern zum Beispiel ist ein Thema in dem Film. In diesem Film haben wir unseren Titel, I'm too old to die young, sagt sie.
Really?
Ja. Oh. Und es geht auch um Kannibalismus, was ich ja eh toll finde, wenn es in seinem Film, weil es gibt natürlich einen Böser, der wird getötet und am nächsten Tag gibt es in dem Café, eben dieses Whistle-Stop-Café, wo es diese Fried Green Tomatoes gibt, was die beiden Frauen dann führen, da gibt es dann ein besonderes Barbecue mit ganz besonderem Fleisch und als dann der Polizeiinspektor, der den Tod aufklärt, die Steak gegessen hat und fragt, was ist denn das Geheimnis, sagt Cicely Tyson nur, das Geheimnis liegt in der Soße. Und das ist schon toll. Und eben lesbische Liebe, also die ist ein bisschen verklausuliert. Der Regisseur hat dann zum Beispiel gesagt, ja, diese Szene, in der sich die beiden mit Lebensmitteln beschmieren und in der Küche da rumkreischen und sich damit Brombeersaft einreiben, das symbolisiert den Liebesakt. Ja gut, das muss man erstmal drauf kommen, aber vielleicht war es 91 so. Es gibt auch einen Kuss, immerhin und so weiter und so fort. Am Ende des Tages kommt raus, dass die alte Dame im Altersheim natürlich Itchy selber ist. Doch, hundertprozentig. Hundertprozentig, meiner Meinung nach, ja. Und dass die Evelyn, also die Kathy Bates, die Itchy eben mit sich nach Hause nimmt und mit der da dann zusammen wohnt und ihren dicken Mann sein lässt. Und das finde ich alles ganz schön. die Moral ist sozusagen, dass man selber für sein Schicksal verantwortlich ist und nicht immer nur rumsitzen kann und jammern und mit dem Finger auf andere zeigen, sondern man muss es selber in die Hand nehmen und dafür ist sie ein Role Model. Und das alles 1991 macht es zu einem wirklich angenehmen Film, den man gut nochmal gucken kann, wenn man über manche so ein bisschen Zahnschmerzen hinweg sieht, wo das Klischee doch heute anders filmisch aufgearbeitet würde als damals. Aber gut, die Zeiten ändern sich zum Glück. Dadurch ist es trotzdem kein schlechter Film. Er war auch ein Riesenerfolg, also ja. Buch wie, wie Film. So, Paul, was meintest du mit Nein?
Also ich habe das immer anders gelesen und ich habe immer gedacht, dass diese Jessica Tandy gespielte ältere Dame eine Freundin oder Cousine von Itchy ist und dass es nicht Itchy selber ist. Diese Diskussion gab es aber, als der Film rausgekommen ist, auch schon. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit damals meiner damals noch besten Freundin, die dann, wo sich rausgestellt hat, dass sie ein Freund ist, viermal in zwei Wochen in diesem Film war, als er rausgekommen ist, weil Itchy für sie, das war ihr Ideal. Das sollte so sein. Und das war der Film, wo ich Mary Louise Parker entdeckt habe als große Schauspielerin. Wer mehr über Mary Louise Parker hören will, kann unsere AIDS-Folge hören. Da kommt sie auch noch, da kommt sie, glaube ich, dreimal vor. ja, das ist das Beunruhigende an diesem Film ist, dass in diesem Film zugrunde liegenden Roman, der drei Jahre vor dem Film rauskam, sehr deutlich ist, dass das zwei Lesben sind. Und dass sie das für den Film hoffentlich zum einem der allerletzten Male in der Hollywood-Geschichte so umgeschrieben haben, dass nicht klar ist, dass das zwei Lesben sind. Also ich glaube, niemandem in der Community, der diesen Film gesehen hat, und ich war damals noch sehr klein, war nicht klar, dass das zwei lesbische Frauen sind, von denen da geredet wird. Aber es wird halt nie gesagt. Und das fanden viele Leute und finde ich auch nach wie vor sehr anstrengend.
Tatjana und ich hatten da, also bevor du gekommen bist, Paul war heute ein bisschen später, hatten wir darüber gesprochen, habe ich auch gesagt, das ist, für mich war das damals auch ganz klar. Aber ich bin mir sicher, ich könnte heute einen Verwandten anrufen und würde sagen, erinnerst du dich an den Film? Und die würde sagen, ja, tolle Geschichte über zwei Freundinnen. So, und ne, auf deren Horizont wäre das überhaupt nicht präsent. Das ist so wie Breakfast at Tiffany's, wo man, ne, wo man sagt, ja,
ist auch kein Call,
Geschichte über einen Call, genau. So, ja.
Das. Aber ich muss dazu sagen, denk mal zurück an 1991, wie weit wir gesellschaftlich waren. Der Film wäre vielleicht nie so ein breiter Supererfolg geworden. Und dadurch auch das Buch nicht nochmal so einen Hype gekriegt, wenn die im Film das klarer gemacht hätten. Lesbische Liebe war damals höchstwahrscheinlich noch viel tabuisierter. Ne, Homosexualität im Film war noch viel tabuisierter. Die 70er waren lange vorbei, die 80er haben es alles wieder zurückgefahren und so weiter und so fort. Also ich kann schon verstehen, dass die Entscheidung für so einen Hollywood-Mainstream-Super-Budget-Film so weichgespült dann und trotzdem für Insider erkennbar, dass das so gemacht wurde. Also ich finde es jetzt nicht, dass das dagegen spricht. Ich sage ja, mit unseren heutigen Maßstäben würden wir es höchstwahrscheinlich alles anders machen.
Ja, und das ist aber jetzt auch nicht für damals so verfremdet.
Immerhin, also es war der erste Film, wo ich gemerkt habe, okay, eine Liebesgeschichte von Frauen. Das war mein erster Lesbenfilm und deswegen habe ich ihn gewählt. Und ich finde, der steht immer noch so da, dass man ihn gucken kann mit ein bisschen Zahnschmerzen ab und an, aber es geht.
Ja.
Man kann ihn immer noch wunderbar gucken, aber um mal eine Gleichzeitigkeit herzustellen, also wir reden über einen Film von 1991, also meine nächste Lesbe ist nicht aus dem Kino, sondern aus dem Fernsehen und heißt Carrie Weaver und ist eine der Hauptfiguren in einer, wie ich jetzt beim Wiedergucken, ich habe jetzt die ersten 5 Staffeln nochmal gesehen in den letzten Monaten, beim Wiedergucken festgestellt habe, wer mal wissen will, wie man intersektionales Fernsehen einfach mal so machen kann, ohne dass einem großartig was auf den Kopf fällt oder ohne dass es eine angestrengte Produktion ist, kann sich eine Serie, die 1994 in die amerikanischen und dann auch in die deutschen Fernsehkanäle kamen, angucken, die heißt ER oder auf gut Deutsch Emergency Room, die Notaufnahme. Das Emergency Room ist heute vor allem dafür bekannt, dass es George Clooney zu einem Filmstar gemacht hat. Der war damals kein bekannter Schauspieler, sondern kriegte halt diese Rolle und das ist ein, wie man in Englisch sagt, Medical Drama oder spielt, es ist eine Fernsehserie, die in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Chicago spielt. Und weil das im amerikanischen Gesundheitssystem so ist, haben in diesem Medical Drama alle möglichen, heute würde man sagen, intersektionalen Charaktere von Anfang an eine große Rolle gespielt. Es gab POC-Hauptfiguren, es gab weibliche Hauptfiguren, die genauso viel zu erzählen und so gleichberechtigt waren wie die weißen männlichen Hauptfiguren auch. Es war eine unglaubliche bunte Mischung. Es gab natürlich Latinas, es gab natürlich POC, es gab schwule Krankenpfleger, es gab lesbische Ärztinnen und zwar schon ab der ersten Staffel. Das wurde alles überhaupt nicht in Frage gestellt. Geschrieben worden ist diese erste Staffel und entworfen worden ist dieses Drama insgesamt von einem Bestseller-Autor, der heißt Michael Crichton und hat unter anderem auch Jurassic Park erfunden. Und hat 1994 beschlossen, er macht jetzt die beste Medical Show des amerikanischen Fernsehens. Das war dann ER. Und die erste lesbische Hauptfigur in dieser Serie, nämlich eine junge Ärztin namens Maggie, hatte dieses Drama schon ab der Hälfte der ersten Staffel. Das, und zwar war das keine, auch aus heutiger Sicht, also man kann das auch fast 30 Jahre später noch gucken und diese Figur steht da und ist einfach lesbisch. Das wird auch nicht in Frage gestellt und das wird auch nicht erklärt, sondern diese Figur ist einfach so und bums aus. Diese Figur redet über ihre Freundin, diese Figur hat immer mal wieder ein unaufgeregtes Coming-out bei Kollegen, die das nicht wissen. Und das war aber, weil da so viel andere Repräsentation stattfand, dann irgendwann nicht mehr genug. Carrie Weaver wird als Figur, und zwar als Antagonistin, in der zweiten Staffel dieser Serie eingeführt und ist die leitende Oberärztin dieser Notaufnahme. Also die wunderbare Laura Innes spielt sie von Anfang an als jemand mit großem sozialem Gewissen, aber auch großem Karrierebewusstsein. Die lesbisch wird diese Figur allerdings erst ab Staffel 7. Bis dahin erfahren wir alle möglichen faszinierenden anderen Geschichten. ER hatte unter anderem ab der zweiten Staffel auch die erste HIV-positive Hauptfigur im amerikanischen Fernsehen. Das war eine POC-Frau. Jeannie Boulet hat ab 1995, und man muss sich immer vergegenwärtigen, die Einschaltquoten waren etwas andere, als sie heute sind. Also ER haben mit großer Regelmäßigkeit 45 Millionen Amerikaner geguckt. Das sind also ungefähr so viele Leute, wie das Serienfinale von Game of Thrones geguckt haben. Nur, dass es 26 Folgen pro Jahr gab und jede Woche ausgestrahlt worden ist. ER hat in diesem Setting dieses Emergency Rooms eine ganze Reihe heißer Eisen angefasst. Also diese Figur zieht, diese HIV-positive Figur, an deren Leben alle möglichen Probleme, die es mit HIV damals gab, die Angst vor Ansteckung, das Outing bei Kollegen, die Auseinandersetzung mit dem, was es damals an Möglichkeiten gab, andere und sich selbst mit dieser Krankheit, in dieser Krankheit zu schützen. Die T-Zellen werden erklärt, es wird erklärt, wie HIV-Positive im Gesundheitssystem arbeiten können und wie das arbeitsrechtlich laufen kann und so weiter und so fort. Also es wird innerhalb dieser, es ist nicht soapy, sondern es ist schon sehr gut geschrieben und sehr ernsthaft, aber es ist nach wie vor auch hochgradig unterhaltend. Und diese Figuren haben alle eigene Leben, alle eigene Liebesleben. Jeder dieser Charaktere wird ernst genommen. Carrie Weaver ist von Anfang an diejenige, die sich für soziale Fälle einsetzt. Also sie verhilft einem jungen Mädchen, das in ein Camp für Homoheilung abgeschoben werden soll, zur Flucht aus dieser Notaufnahme, gibt ihr Geld und setzt sie in ein Taxi, um vor ihren Eltern fliehen zu können. Sie ist eine diejenige, die Jeannie Boulet, also den HIV-positiven Charakter, dabei unterstützt, sich mit der Krankenhausleitung auseinanderzusetzen und als HIV-positive im Kolleginnenkreis angenommen zu werden. Sie ist diejenige, die mal 2 Jahre, das wird nebenbei erzählt, bei Ärzte ohne Grenzen in Afrika gearbeitet hat und sich mit diesem Gesundheitssystem auseinandergesetzt hat. Sie ist aber auch diejenige, die dafür sorgen will, als administrative Kraft, dass diese Notaufnahme auf Stromlinie gebracht wird. Sie ist eigentlich eine karrieristische Frau, eine emanzipierte Frau. Sie ist zusätzlich auch eine Frau, die eine Physical Challenge hat. Also diese Figur hatte von Anfang an eine Krücke, und zwar so lange, bis die Darstellerin selber so große Rückenprobleme bekommen hat davon, dass sie die ganze Zeit mit dieser Krücke unterwegs sein musste, dass das nicht mehr ging. Deswegen haben sie ihr in Staffel 11, also 10 Jahre später, eine Story reingeschrieben, dass sie eine revolutionäre Rückenoperation und ihr Hüftschiefstand wird korrigiert und dann muss sie nicht mehr mit Krücke unterwegs sein. In Staffel 7 bekommt Carrie Weaver, die ein komplexes Liebesleben hat. Das wird immer mal wieder erzählt, dass sie, sie hat ein Verhältnis mit einem Medikamentenvertreter, sie hat ein Verhältnis mit, es wird festgestellt, dass sie einen POC-Liebhaber aus Afrika hat, der sie da auch mal besuchen kommt. Aber Carrie Weaver verliebt sich in der 7. Staffel in die Krankenhauspsychologin. Da ist sie aber schon Ende 30. Also die Krankenhauspsychologin Kim, die von der wunderbaren Elizabeth Mitchell, die dann in Lost sehr berühmt geworden ist, gespielt wird, ist offen lesbisch. Carrie Weaver ist das nicht, verliebt sich aber in diese Frau. Und dann wird über eine ganze Staffel hinweg die Liebesgeschichte dieser beiden Frauen unter diesen damals, das spielt dann 2000, noch sehr komplexen Umständen erzählt. Das wird darüber erzählt, dass Frau Weaver sich darüber Gedanken macht, dass sie sich nicht outen kann und dass sie diese Beziehung nicht offen führen kann, weil dann ihre Karriere innerhalb dieser Krankenhausadministration in Frage gestellt werden könnte. Jedenfalls, sie outet sich in einer der fulminantesten Coming-out-Szenen der Fernsehgeschichte gegenüber einem zutiefst frauenfeindlichen anderen Chefarzt, der vorher versucht hat, diese Psychologin aus dem Betrieb zu drängen, weil sie nicht mit ihm ausgehen will, weil sie lesbisch ist. Von da ab ist Carrie Weaver, die meines Wissens nach, ich bin froh, wenn man mich auch da korrigiert, über 7 Staffeln hinweg die langlebigste lesbische Figur der amerikanischen Fernsehgeschichte. Also auch von The L-Word gab es nur 5 Staffeln und auch von Queer as Folk gab es nur 5 Staffeln. Und all das findet in einem Kosmos statt, der auf ein Mainstream-Publikum zugeschnitten ist und auf ein Massenpublikum getroffen ist. Also es haben ganz, ganz viele Frauen in den USA von Carrie Weaver gelernt, was es bedeutet, ein spätes Coming-out zu haben, was es bedeutet, sich selbstbewusst mit seiner Sexualität auseinanderzusetzen. Es wird an dieser Figur auch nicht nur diese Coming-out-Geschichte erzählt, sondern nachdem die Psychologin dann, weil sie sich so unter Druck gesetzt fühlt, von dem Krankenhauspersonal flieht, verliebt sich Carrie Weaver dann erneut, und zwar in eine Latina-Feuerwehrfrau, Sandy Lopez.
Okay, wie viele Staffeln waren es insgesamt?
Es waren insgesamt 7, aber diese Sandy Lopez-Geschichte ist dann auch die, wo die beiden ein Kind zusammenbekommen und eine Regenbogenfamilie zusammen gründen. Also es wird der gesamte lesbische Daseinskosmos, inklusive Tod und Teufel, an dieser einen Figur durchexerziert. Laura Linnes Innes spielt es auch mit großem Werf und großer Seele. Und wer mal wissen will, wie Intersektionalität vor 15 Jahren oder 20 Jahren ausgesehen hat, kann sich das angucken. Das hieß damals noch nicht so, aber gerade weil diese ganzen Selbstverständlichkeiten, mit denen da schon erzählt wird, heute so bemerkenswert sind, kann man das heute noch sehr, sehr gut sehen.
Alles geklaut aus Deutschland.
Nicht unbedingt.
Doch. Wir hatten die Schwarzwaldklinik.
Und da gab es eine lesbische Chefärztin, das wird mir neu.
Nicht Chefärztin, Oberschwester. Oberschwester Hildegard ist ja wohl das Paradebeispiel.
Oberschwester Hilgard hatte nie ein Coming-out.
Das stimmt, das hat man vorausgesetzt.
Ich habe diese Figur nie als lesbisch gelesen, jetzt hör doch mal auf.
Tatjana. Überlegt mal, die Amis, ne? Die haben diese Serie rausgestampft und wir hatten die Schwarzwaldklinik. Was zeigt das über Deutschland? Wollen wir mal darüber philosophieren, was das zeigt
ja,
über Deutschland?
Ja, darf ich nochmal darauf hinweisen, dass es irgendwie, dass Queer's Folk jetzt 23 Jahre alt ist und wir jetzt sowas haben wie All You Need, ja, wo es irgendwie keinen queeren Hauptdarsteller gibt und sich kein Mensch irgendwie anfasst?
Das was ist absurd. Zeigt das über unser Land? Wir können doch eigentlich nur in Sack und Asche gehen, international.
Ja.
Ja. Ja. Jetzt du. Hol uns raus aus diesem Tief. Aus diesem lesbisch, homosexuell, schwul, was auch immer, Tief.
Ich habe einen sehr schönen Film, als den letzten Film, glaube ich, auch für diese Folge. Ne?
Wir sind Ich habe noch was improvisiert.
Du hast noch ein kleines Pärchen,
was so
steckt. Okay, ich habe damals, also was heißt damals, der ist 2019, kam er, glaube ich, raus. Ich erinnere mich, ich habe den Joker gesehen und da war vorher kam im Kino die Werbung für diesen Film und ich dachte, ach, den könnte ich mir gut angucken wollen. Ich glaube, der ist ganz gut. Die Rede ist von Porträt einer jungen Frau in Flammen oder im Feuer, nein, in Flammen. Die Regisseurin ist ein französischer Film, die Regisseurin heißt Céline, ich weiß nicht, Sciamma.
Ist ein niederländischer Film.
Nein, es war ein französischer Film. Kannst du gerne googeln.
Egal,
erzähl. Nein, es ist ein französischer Film. Hauptdarstellen heißen Eloise und Marianne. Auch nicht so richtig holländisch, aber ja. Und der Film spielt vor langer, langer Zeit, ich würde sagen 18. Jahrhundert, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, auf einer kleinen Insel eigentlich. Also Hauptschauplatz ist diese kleine Insel, irgendwo im Meer gelegen. Wir sehen die meiste Zeit da auch nur 3 oder 4 Menschen. Also es gibt eine Szene, wo mal die Frauen des Dorfes zusammenkommen, da merkt man dann, es sind noch mehr Menschen auf dieser Insel als tatsächlich nur dieses eine Herrenhaus. Aber hauptsächlich geht es um die Menschen, die in diesem Haus wohnen. Das ist Eloise. Eloise ist gegen ihren Willen aus einem Kloster genommen worden von ihrer Mutter, weil ihre Schwester, die mit einem Mailänder Mann verheiratet war, mit einem Mann, der in Mailand wohnt, sich von den Klippen geschmissen hat. So, bums. Die hat Selbstmord begangen. Das wird so von der Familie nicht ausgesprochen, aber wir erfahren es im Laufe des Films. Die muss so frustriert gewesen sein, dass sie gesagt hat, ich kann dieses Leben nicht mehr länger führen. Ich falle jetzt einfach mal zufällig von den Klippen, schreie dabei aber nicht. Also ja, man weiß, die hat sich da runtergeworfen. Und deswegen hat die Mutter entschieden, wie das damals so war, ja, dann stecke ich jetzt meine andere Tochter, die ist zwar im Kloster, die hole ich da raus. Jetzt muss die quasi die Nachfolge antreten, gegen ihren Willen. Und wie das damals so war, weil der Typ sie auch eigentlich noch nie gesehen hat, muss ein Gemälde von ihr angefertigt werden. Und weil Eloise, das ist die Tochter, sich weigert, sich malen zu lassen, weil sie weiß, dann ist die Hochzeit besiegelt, dann ist das Ding in trockenen Tüchern, waren schon verschiedene Maler da und sind alle unverrichtete Dinge wieder abgereist. Und jetzt wird eben Marianne, das ist eine junge, sehr kunstfertige Malerin, wird quasi verpflichtet, da hinzukommen auf die Insel und soll unter Vorspielung falscher Tatsachen ein Porträt von Eloise anfertigen. Also sie soll so tun, als sei sie nur da, um ihr quasi Gesellschaft zu leisten, um sie ein bisschen abzulenken, um ihr Leben ein bisschen einfacher zu machen, und soll sich dann merken, wie sie aussieht und soll dann in den Stunden, in denen sie nicht mit ihr zusammen ist, hinter ihrem Rücken das Porträt anfertigen. Und es gibt eine Hausangestellte noch, also wir lernen kurz die Mutter kennen, die ist so eine ganz pragmatische, nicht sehr sympathische Frau, die eben ne, ihre Schachfiguren so spielt, dass es für sie am angenehmsten ist, ihre Töchter so platziert, dass sie da ein gutes Auskommen hat und auch eine gewisse Sicherheit hat in dieser männerdominierten Welt. Und das ist auch, ne, also alle Frauen in diesem Film leiden unter dem Patriarchat, das ist einfach Fakt, die müssen alle ein Leben fristen, das eigentlich menschenunwürdig ist, aber sie haben sich manche haben sich damit abgefunden, andere rebellieren dagegen, aber ja, alle leiden sie darunter. Und wir begegnen dann, also ne, wir sehen Eloise und Marianne, wie sie sich anfangs sehr vorsichtig beschnuppern. Es läuft ja immer noch diese Täuschung, also Marianne gibt immer noch vor, dass sie nur da ist, um sich mit Eloise nett zu unterhalten und mit ihr am Strand spazieren zu gehen. Aber die Dialoge werden intensiver, die Blicke werden intensiver und irgendwann verlieben die beiden sich ineinander und das erste Gemälde, was Marianne von ihr erstellt hat, aus der Erinnerung immer nur und auch immer nur so gehuscht nachts, wenn sie gerade ein bisschen Zeit hat. Sieht zwar aus wie Eloise, aber es ist, sie hat ihre Essenz nicht eingefangen und sie bietet es quasi dann der Mutter an oder will es der Mutter anbieten, aber Eloise sagt, fällt ein vernichtendes Urteil, weil es ja mittlerweile ist, weiß sie ja, dass Marianne sie gemalt hat, sagt ein vernichtendes Urteil, dass sie ja anscheinend gar nicht gesehen hat, gar nicht verstanden hat, wer sie wirklich ist, und dann zerstört Marianne dieses Bild und sagt, nein, ich muss nochmal von vorne anfangen, und dann sagt die Mutter, alles klar. Eloise sagt, ich erkläre mich bereit, dass sie mich malen darf, ich werde im Hotel sitzen. Und dann sagt die Mutter, alles klar, ich gebe euch irgendwie 5 Tage oder so, ich hau jetzt ab, ich bin in Mailand oder was weiß ich wo. Ich komme dann zurück und dann, ne, ist das Ding hier gelaufen und dann haben wir bitte ein fertiges Bild. Und in diesen 5 Tagen entspinnt sich zwischen den Frauen, aber auch zwischen der Zofe, Sophie heißt die, glaube ich, die in diesem Haus auch wohnt, entspinnen sich verschiedene Geschichten. Also die Liebesgeschichte ist nur zwischen den beiden Frauen, aber es findet eine Verschwesterung statt, auch mit dieser Hausangestellten. Vorher waren das alles so isolierte Personen, die in diesem Haus so aneinander vorbeigelebt haben, und plötzlich ist das eine Schwesternschaft, ist fast so ein bisschen wie ein Salon, also man diskutiert die großen Fragen, Marianne versucht Eloise, die noch nie andere Musik gehört hat als die von einer Orgel, weil sie das aus dem Kloster nur kennt, versucht zu erklären, wie sich ein Orchester anhört und so. Also es sind ganz viele sehr schöne, ruhige, aber gleichzeitig intensive Momente dabei, wie Frauen miteinander umgehen, unterdrückte Frauen miteinander umgehen, wie sie aufeinander aufpassen. Sophie ist schwanger, sie versuchen ihr bei einer Abtreibung zu helfen. Und da kommt dann auch diese Dorfszene, wo dann die Dorffrauen zusammenkommen. Das hat so ein bisschen was von so einer heidnischen Weise-Frauen-slash-Hexen-Happening-Geschichte. Auch das ist total schön. Ich will das Ende nicht vorwegnehmen. Klar ist, es gibt kein Happy End. Hi. Zu der damaligen Zeit. Es ist aber eine sehr fein, sehr schön, auch mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit und ohne Zeitdruck erzählte Liebesgeschichte. Sie bleiben natürlich nicht zusammen. Es ist, ne, wir erinnern uns, wann das Ding spielt. Sie müssen sich trennen. Aber wie sie sich nochmal begegnen und wie sich die Pfade nochmal kreuzen, ist auch wunderschön und sehr rührend. Die beiden Hauptdarstellerinnen haben sich auch um Kopf und Kragen gespielt, muss man wirklich sagen. Es hat mich sehr bewegt. Ich habe sehr oft, habe ich so anhalten müssen, habe gedacht, meine Güte, das ist absurd. Also es spielt nur auf dieser Insel, es spielt in 3 Räumen eigentlich nur, es sind immer nur die gleichen Hauptdarsteller, die haben immer fast das Gleiche an. Also es passiert nichts, was dich eigentlich ablenkt. Es geht wirklich nur um das, was die miteinander machen. Und die spielen sich um Kopf und Kragen, es ist wunderschön, ohne wahnsinnig dramatisch zu sein, ohne die große Tränendrüse oder den großen Herzschmerz oder das Herzrasen. Und trotzdem haben sie es geschafft, einen wirklich besonderen Film zu machen, den ich ohne Zögern jedem weiterempfehlen kann.
Ich auch.
Wer sich diese Geschichte ausgedacht hat, ne? Toll, so eine, ne? Tolle Drehbuchidee.
Ja.
Super. Und es hat mich gerade erinnert an den Film Das Geisterhaus. Ist da nicht auch eine lesbische Liebe angedeutet zwischen, ja, Meryl Streep und, ja, Glenn Close?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Das war auch so eine frühe.
Also, dass der Glenn Close-Charakter verliebt ist in,
ja,
den Meryl Streep-Charakter.
Ja, ja.
Ich habe den Namen vergessen.
Ich auch, aber ich, ja, glaube ja.
Ja, Das Geisterhaus ist ein schrecklicher Film.
Och,
und ja, es spielen 8 Leute Latinos, die von Latinos nicht weiter entfernt sein können. Also ja, es ist irgendwie völlig, Gott, absurd.
Ja. Ja. Nein, da hast du recht. Der Film ist, glaube ich, nicht der große Wurf. Ich habe das Buch gelesen, damals Isabel Allende oder Allende, kann man gut lesen. Das hat mir deutlich besser gefallen.
Ich wollte doch nur sagen, ja, für die 14-jährigen Mädchen, die uns zuhören und sich in
alle
ihrer,
2 davon.
Und die noch suchen, die können auch geil ausgucken. So, was?
Paul ergänzt noch was.
Bevor diese Folge zu Ende ist, wollte ich noch darauf hinweisen.
Sie macht doch noch was.
Wer im Moment einen großartigen lesbischen Kinofilm in den Kinos sehen möchte,
ja,
guckt bitte Ammonite mit Kate Winslet und ihren, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, Chorze, ist ein großartiger Film, das nächste große Lesbendrama mit fantastischer Besetzung, Catherine Waterson und Vanessa Kirby, ist schon in wenigen Monaten in den deutschen Kinos zu sehen und heißt The World Yet to Come.
So. Hör mal, die Lesben, die haben so einen Boom gerade, die sind so im Aufwind, was das Kino angeht, ein Traum. Also, meine Lieben, meine dritte Begegnung mit der Welt der Lesben manifestiert sich nicht in einem Film, sondern in einem Namen. Und zwar Hella von Sinn. Mhm. Also ich muss jetzt nicht alles nichts oder nacherzählen, oder? Ich hoffe nicht.
Ich glaube schon.
Nein, das kann man auch nicht nacherzählen. Also Hella ist irgendwann...
Aber die Kids kennen Hella nicht.
Nein, die Kids kennen Hella nicht. Hella von
Sinnen.
Aber
auch nicht alles nichts oder die...
Sollen sie im Prinzip googeln und finden auf YouTube hundertprozentig irgendwas.
Es gibt einen schönen Podcast mit ihr, der Anderssein-Podcast von Minkai, die das ja sehr schön macht, wo ich auch schon zu Gast war. Die hatte Hella als Gästin. Das ist eine super Folge, kann man echt schön hören. Hella erzählt, wie sie so als Kind in, ich glaube, Gummersbach.
Oder
so, genau, groß geworden ist. Und,
mit Dicky.
Mit Dicky, genau. Deswegen heißt meine Katze ja auch Dicky, Dirk Bach. Ja, und die Folge ist super. Ich packe die in die Shownotes, kann man gut hören.
Das ist gut. Und man kann sicherlich alles nichts oder irgendwie finden. Und man kann irgendwie sich dem Kosmos von Hella von Sinn nähern. Hella ist, wurde schnell zu neben Alice Schwarzer, die ja nie richtig offiziell geoutet war, war Hella die prominenteste Lesbe Deutschlands in den 90ern, würde ich sagen. Die immer laut und offensiv damit umging und keine Probleme damit hatte. Und dadurch, dass sie mit Cornelia Scheelen und der Tochter des Bundespräsidenten zusammenkam, natürlich auch einen Wahnsinns-Publicity-Schub gehabt hat. Und als Brandenburger Tor bei Wetten, das und so weiter. Ich muss es nicht weiter erzählen. Hella war eine Lesbe, die immer so dermaßen in der Öffentlichkeit stand, ab den 90ern spätestens, dass man nicht als homosexuelle Person an ihr vorbeikam, sag ich jetzt mal. Dadurch kam ich jetzt nochmal darauf, den Namen zu feiern. Meine privaten Hella-Geschichten sind nicht unbedingt so unbeschwert, aber zwei möchte ich trotzdem erzählen, die super sind. Und zwar habe ich ja 7 Jahre in Köln gewohnt und dadurch so einen kleinen Einblick gekriegt. Hella gehört halt zu dieser schwul-lesbischen Mafia von Köln. Das ist dieser kölsche Klüngel. Das ist ja ein ganz tolles Konstrukt, was in Köln auch dafür sorgt, dass der Karneval stattfindet in Corona-Zeiten. Finden wir alle toll. Und die hat halt, ich habe eben gesagt, wie Paul. Ich habe es mir angewöhnt, wie Paul. Oh Leute! Also auf jeden Fall hat Hella im Schlafzimmer 3 Fernseher. Hella lebt ja im Bett. Die ist ja, wie soll ich sagen, offensiv faul, körperfaul sozusagen. Und mag es im Bett zu liegen. Und die hat also einen Fernseher im Schlafzimmer am Fußende, wenn sie also im Kopfkissen gerade an der Wand gelehnt geradeaus fernguckt. Aber sie hat auch links neben dem Bett einen Fernseher, wenn sie sich nach links umdreht, da läuft dasselbe Programm. Und sie hat auch rechts, wenn sie sich nach rechts umdreht, einen laufenden Fernseher für die rechte Seite. Sie hat also 3 laufende Fernseher mit demselben Programm, wo sie unentwegt Fernsehen guckt. Und immer, wenn sie sich in ihrer Position im Bett ändert, hat sie den Fernseher des Moments im Auge. Das ist meine erste Lieblingsgeschichte von Hella, die auch verbürgt und wahr ist. Also nicht, dass du wieder denkst, wir werden verklagt, Paul. Und das zweite ist, dass Hella
man
mal...
Man kann ja auch verklagt werden, wenn man wahre Dinge sagt.
Ach so, gut, okay, dann kannst du mich verklagen, aber es ist nicht schlimm.
Ich in glaub, dem Fall.
Ja, ist nicht so schlimm. Und die zweite Geschichte ist aus einem Porträt über Hella und das zeigt ein bisschen die Tragik. Sie hat ja dann nach ihren großen Erfolgen ein berufliches, wie soll ich sagen, eine leichte Popularitätseinbuße gehabt, weil sie einfach keine fette Sendung mehr hatte und hat dann angefangen, sich, weil sie sich sehr definiert über die Liebe zum Publikum, also Hella ist so ein Typ, die braucht den Applaus, die ist so eine Rampensau, die braucht wirklich jeden Tag die Bestätigung durch Applaus. Ne? Und dass das Conny jetzt nicht dauernd jahrzehntelang halten kann, das ist ja auch klar. Also sie braucht wirklich Publikum und wenn sie es nicht hat, wird sie unglücklich. Und wenn sie unglücklich wird, fängt sie an zu was auch immer zu konsumieren. Und die ist dann also auf die Idee gekommen, die hat sich Tatsache, und das ist ungelogen, die hat sich einen Stuhl genommen und ein Plakat und hat sich im Aachener Weiher auf die Wiese gesetzt und auf dem Plakat steht, jeder, der mit mir redet, darf 10 Minuten mit mir sprechen oder irgendwie sowas und hat sich da auf den Stuhl gesetzt und hat auf Passanten gewartet, die kommen und sie irgendwas fragen und dann hat sie denen ein Autogramm gegeben. Einfach nur, um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und um die Bestätigung zu kriegen, dass sie toll ist. Und das tat mir so weh, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie ist das, wenn man als Person so abhängig ist von der Bestätigung von außen? Und das tut
sagt
mir
die, die mal der beste Bläser von Hamburg werden wollte.
Der beste Bläser aus dem Toms. Ja, ja, da bin ich ja noch am Arbeiten dran. Das kriege ich noch hin. Obwohl, das Toms gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Das wird so eine Alterskarriere, wo ich das Gebiss rausnehme, wie in so einem König, Ralf-König-Comic. Wollen wir uns nicht vorstellen?
Beste Bläser aus der Geriatrie.
Ja,
guten Abend.
Ja, ja. Aber auf jeden Fall ist es jetzt auch nicht typisch lesbisch, dieses Problem.
Nein.
Mit der Popularität nicht klarzukommen oder mit dem Mangel derer. Aber das tat mir, also es zeigt, wie sensibel diese laute, prollige, dominante Superlesbe Hella von Sinn doch sein muss, dass sie darunter so leidet. Das tat mir ein bisschen leid, aber gut. Hella von Sinn, wenn wir über Lesben reden, ein Name, der nicht fehlen darf.
Nee, das gar nicht. Ich jetzt auf sagen. Jeden Fall. Super.
So, Paul, hast du eine andere Meinung dazu?
Nee, Lesbe, ja, Hella ist großartig und verdient für Leute, die sie nicht kennen, ein Entdecken und für alle anderen vielleicht auch ein Wiederentdecken mit ihres Gesamtwerkes. Also
ja. Ja.
Sie ist ja auch eine Walli Bockmeier Protagonistin und
EZ-Hilfe.
Und hat sich viel für die EZ-Hilfe engagiert und mit Rosenstolz lange vor der Eheöffnung ja, ich will aufgenommen.
Ja.
Hella ist eine große und
laute,
eine laute, gute ja. und wichtige.
Ich glaube, viele Leute wissen das, also sie hat ja mit Hugo Egon Balder zusammen Alles nichts oder gemacht und dann haben sie ja danach diese andere Show ins Leben gerufen.
Genial daneben,
was ja auch dann oft kopiert worden ist, wahnsinnig erfolgreich lief, sehr lange, bis ich das ein bisschen auserzählt hatte. Als die Show abgesetzt wurde, war Hella die erste, die versucht hat, das, was wir als Celebrity Roast kennen aus Amerika von Comedy Central, nach Deutschland zu holen. Und hat das, also ist der erste Roast sollte dann der Roast von Hugo Egon Balder sein. Und Hella war die Einzige, die das halt so knallhart gemacht hat in dieser Runde, als es dann aufgezeichnet wurde, wie man das eben aus Amerika kennt. Und alle anderen Deutschen waren halt so, die waren halt so blöd, ne? Die haben halt so ihre doofen Witze gemacht, waren so, ich bin Cindy Osmazan. Ich weiß gar nicht, ob die dabei war, aber halt so, ich mache Witze über mich selbst und ein bisschen haha und du bist ein alter Mann und deswegen finde ich es lustig. Aber Hella war die, die halt ihre Hausaufgaben richtig gemacht hatte. Und das stach dann total raus, als wäre sie halt total harsch und böse und horrible. Wie kann man nur so mit dem armen alten Mann umgehen? Und die, ne, einfach, weil die Deutschen das, glaube ich, nicht verstanden haben und die anderen es nicht verstanden haben. Und dann, ich weiß nicht, dass ich es damals geguckt habe und die große Hoffnung hatte und dann dachte, oh fuck, das geht gerade richtig in die Hose. Ja, es gab keine Fortsetzung davon. Aber jetzt hat ja Comedy Central das Roasten wieder für sich entdeckt. Jetzt gibt es ja immer so Roasting Battles, wo Leute gegeneinander antreten. Ja.
Und der berühmteste Satz, den Hella je gesagt hat, ist nach wie vor:
Tina, was kosten die Kondome?
Guck mal, wie toll. Und ungeprobt.
Schöner Abschluss.
Ungeprobt.
Ein Hoch auf unsere Lesben.
Ja.
Hier in Deutschland und auf der ganzen Welt.
Jawohl. So. Weil, nämlich auch, ne, ich meine, Paul und ich, wir sagen das immer wieder, große Lesbenfreunde. Also, was ich alles, wie viel Kultur mir durch die Lappen gegangen wäre, wenn es nicht für wahnsinnig tolle, talentierte lesbische Frauen wäre. Also Musik und Film und so many things. Bücher.
Die Hälfte meines CD- und Plattenschrankes besteht aus lesbischen Liedermacherinnen oder Singer-Songwriterinnen, das ist so.
Ja.
Katie Lang hat nach wie vor die schönste Stimme der Welt, meiner Meinung nach, oder ist zumindest eine der besten Sängerinnen auf diesem Planeten. Und ja, es gibt da viel zu entdecken. Mach das mal. Diese Folge ist nur ein Anstoß. Wir werden uns in den zukünftigen Folgen auch Mühe geben, da weiterzumachen und da anzuschließen.
Große Liebe, Mädels. We love you.
Barbie sagt jetzt noch ihr Sprüchlein.
Ich sage jetzt noch mein Sprüchlein. Wenn ihr uns tatsächlich unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich unseren Merch anschauen. Auf barbiebreakout.com gibt es wunderschöne Shirts und Hoodies zu kaufen. Aber den größten Gefallen tut ihr uns eigentlich, wenn ihr auf Spotify auf Folgen klickt.
Hab ich
Wir packen
gemacht.
Den Link dazu in die Shownotes. Da könnt ihr uns folgen. Das hilft uns ungemein. Ihr könnt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder Themenwünsche oder ähnliches, könnt ihr das schicken an tooltodayoungpodcast@gmail.com. Das Wort to ersetzt ihr mit der Ziffer 2. Und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ihr könnt nach wie vor gerne 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast hinterlassen und auch Kommentare. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ihr Lieben.
Auf Wiedergehört.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.